den Roland besonders, den habe ich so gern bewundert und immer den kleinen Krüppel angeguckt, der die Bürgerweide umkrochen hat. Und das ist mir ganz fest im Gedächtnis. Und dann denke ich immer an diesen Bogengang vom Rathaus. Das ist mein Bild von Bremen eigentlich.
Als die Welt noch in Ordnung war. Die Kindheit.
Ich mochte so gern Bremer Klüten natürlich. Und oh, viel Fisch haben wir gegessen. Ich mochte die Heringfilets so gern, die Bismarck-Heringe. Und da war ein Fischladen, der hieß Bodes. Und da sind wir immer hingegangen. Und da hatten sie die Schollen, die lebten noch, wenn die gekauft hast. Die waren da in einem Tank. Und dann wurden die rausgefischt und gewogen. Und dann nahmst du in ein Netz nach Hause. Und die haben immer noch, oh, das war schrecklich. Und dann wollte ich den Fisch nicht essen, weil ich ihn gekannt habe, als er gelebt hat. Ich mochte gern das Kasper-Theater. Auch das Kasper-Theater am Osterdeich. Da war eins gegenüber vom Strand. Wir sind ja immer mit der Fähre hingefahren zum Strand. Das Kasper-Theater war wunderbar. Ich kannte all die Reden und als Geburtstagsgeschenk habe ich ein Kasper-Theater bekommen. Und es war Kasper und Mariechen und der Polizist und der Tod, die waren alle drauf und der Drachen. Und dann habe ich da oben auf dem Boden habe ich mein eigenes Kasper-Theater gemacht. Und da habe ich meine Freundin eingeladen. Und es gab immer ganz großes Geschrei, nicht? Und alles Gezeter. Und mein Vater hat dann gerufen, na mal oben Ruhe da. Manchmal sind wir auch ins Schauspielhaus gegangen. Aber das Stadttheater machte ich am liebsten. Ich hatte ein Saisonbillett. Meine Mutti hat gesagt, wir können uns das nicht leisten, dass wir mit dir kommen. Die haben mich hingebracht. Und ich mochte gern die Operetten. Das Land des Lächelns und ich weiß nicht mehr die Namen, also so Wiener Musik.
Langsam verändert sich das Leben. Die Schulzeit.
Das Lyzeum an der Kleinen Helle, gegenüber von der Feuerwehr an der Kleinen Helle. Da bin ich, das war nur ungefähr 7 Minuten Gang von der Bornstraße weg. Und wenn man das so mit anderen Leuten vergleicht, die irgendwie schon damals was von der Verfolgung erfahren haben. In unserer Schule waren alle Leute sehr nett zu mir. Und meine Mitschülerinnen waren furchtbar nett. Wenn sie von Juden geredet haben, dann haben sie gesagt, ja, wir meinen dich ja nicht, wir meinen die mit der krummen Nase. Und dann habe ich an meinen Vater gedacht. Der hatte nicht nur eine jüdische Nase, der hatte sich als Junge die Nase gebrochen. Der hatte so einen Huckel drauf. Und das war eine überjüdische Nase. Ich hatte eine, mit der ich auf derselben Bank saß. Und die kam eines Tages und sagte, Lotti, ich darf nicht mehr neben dir sitzen. Mein Vater wird Bürgermeister. Und das war Rosemarie Marquet. Und sie hat sich so entschuldigt, denn wir haben uns sehr gut vertragen. Aber sie durfte dann nicht mehr mit mir befreundet sein. Und da war nur eine andere Halbjüdin in meiner Klasse, die hieß Golly Grünberg. Und wir beiden mussten dann auf einer Bank sitzen. Da mussten wir ja in die Aula gehen, wenn da so eine Rede kam. Und wir mussten aufsehen und den Hitlergruß machen. Und Sieg Heil und die Fahne hoch singen. Und ich habe es immer mit den Lippen gemacht, aber nicht gesungen. Und ich weiß, dass viele von meinen Mitschülerinnen dasselbe Gefühl hatten, dass sie gar nicht mit wollten. Aber da gab es ja auch Spitzel, nicht? Also wenn da jemand in der Klasse war, die so sehr im BDM war und sehr Nazi war oder die Familie von der, da musste man sehr vorsichtig sein.
Leben unter Hitler. Alltag in Bremen.
Da war ja ein Denkmal für einen ermordeten Nazi. Wenn man da vorbeiging, musste man immer die rechte Hand hochhalten. Und da standen sie Wache. Ach, so viele Leute haben das Gesicht weggedreht und dann wurden sie angeschnauzt, nicht? Mach das mal richtig. Genau. Und ich habe alle möglichen Umwege gefunden, damit ich da nicht vorbeigehen brauchte. Aber als ich auf der Sögestraße kam, hätte ich da hingehen sollen. Da bin ich am breiten Weg entlang, um das zu vermeiden und so weiter. Eigentlich bei uns in der Bornstraße, unser Nachbarn auf beiden Seiten und gegenüber waren alle furchtbar nett. Die haben nie irgendwie was Schreckliches zu uns gesagt oder so. Aber da ein paar Häuser weiter weg, da war eine Familie und der Junge war, der ältere Sohn war in der Hitlerjugend schon ganz früh. Und wenn er uns gesehen hat, mein Vater oder meine Mutti oder mich, Juda verrecke, hat er immer gesagt. Und zuerst hat mich das sehr aufgeregt und dann hat meine Mutti gesagt, der ist ein blöder Junge, nicht? Mach dir nichts draus. Man gewöhnt sich dran, ich meine das. Und das ging so ganz Schritt bei Schritt, wurde immer noch eine andere Regel ausgebracht und man durfte das nicht mehr machen. Oder ich weiß, bei Knigge, da hat Mutti immer so gern mal Kaffee getrunken und ein Stückchen Kuchen gehabt. Und das war mein besonderes Treat, also eine besondere Belohnung, dass wir bei Knigge Kaffee getrunken haben. Und auf einmal war ein Schild auch da, Juden unerwünscht. Und die Kellnerin kam rüber, die sah uns und sagte, tut mir auch sehr leid, tut mir furchtbar leid.
Eine schreckliche Nacht. Der 9. November 1938.
Ich kann drüber sprechen, ich bin komplett leer, wie heißt das, davon getrennt jetzt. Das ist alles, als ob ich über eine Person spreche. In der Nacht, da haben sie also an die Türen gehammert und wir schliefen ja oben im zweiten Stock. So, ja, wir wollen die Juden raushaben. Wo sind die Juden? Da standen diese SA-Männer da und ich glaube, mein Vati, der wollte sich erst anziehen, der war ja beim Schlafanzug. Und da kamen diese SA-Männer rauf in unser Schlafzimmer, das kann ich so. Und meine Mutti hat gesagt, nein, unser Kind zieht sich da an. Und da bleiben sie nicht drin. Und haben uns angezogen und raus jetzt. Und die haben uns nicht sehr freundlich angeredet, die haben uns angeschnauzt. Und dann mussten wir also die Treppen runter und in die Straße. Und da standen auch zwei oder drei andere jüdische Leute von uns, die entweder aus der Wiesenstraße oder aus der Bornstraße waren. Und dann mussten wir mitmarschieren, am Bahnhof vorbei und dann auf den Bürgerpark zu den Misslerhallen. Und ich habe nur immer solche Angst gehabt, dass ich von meinen Eltern separiert wurde. Mein Vati, der war ja nicht mehr so jung. Und er hat ein bisschen Asthma gehabt. Und meine Mutter war sehr besorgt um ihn, besonders. Und sie wollte ihn einhaken. Und die haben gesagt, nein, das gibt's nicht. Nee. Hände runter. Ich hatte solche Angst. Das Angstgefühl, das war was ganz Schreckliches. Das kann ich jetzt noch, ich kann mich jetzt noch daran erinnern.
Ein gebrochener Mann. Der Vater kommt aus dem KZ Sachsenhausen zurück.
Ich habe meinen Vater für, ich weiß nicht, wie viele Wochen nicht gesehen. Ungefähr, ich glaube, 3 oder 4 Wochen. Und wir wussten überhaupt nicht. Aber jemand kam raus und hat meine Mutter angerufen oder irgendwie ihr mitgeteilt, dass mein Vater noch am Leben war. Und dann eines Tages hat es geklingelt und da stand er vor der Tür unten. Denn wir waren oben im zweiten Stock. Und da kam der Vati und der war ganz schrecklich. Er war ja auch nicht mehr jung, aber er war grün und blau und ganz gebrochen und hat geschluchzt, hat da gesessen und geweint. Und das war das erste Mal, dass ich einen Menschen so gesehen habe. Nicht? Das war, er hat gesagt, ich will und kann nicht drüber sprechen. Fragt mich keine Fragen.
Du musst raus hier. Der Kindertransport nach England.
Man hat sie hat immer über die Schulter geguckt. Ich weiß, auf Englisch sagt man, you look over your shoulder. Ob da jemand zugehört hat. Denn das war ja das Schlimme, dass Leute dann verklagt wurden. Von jemandem, den man gar nicht kannte. Das sind, ich weiß zum Beispiel, dass ich war da in einer Religionsstunde und da waren andere Mitschüler, wo der Vater oder die Mutter ins Konzentrationslager kam, weil jemand was überhört hatte, was sie gesagt haben. Und da war diese Atmosphäre von Angst eigentlich. Man wusste die, mit wem man redete, ob das auch wieder einer von denen war. Und das war eben das, wo meine Mutti gesagt hat, du musst raus hier. Ich glaube, es war meine Cousine Hilde oder mein Vetter Gerd. Einer von denen hat geschrieben, sie wüssten bestimmt jemand, der mich zu sich nehmen wollte. Eine Familie mit einer kleinen Tochter, das war waren Freunde von ihnen. Da musste man doch eine so eine, sie mussten eine Summe Geld, dass ich dem englischen Staat nicht belaste. Und da, diese Leute waren dazu bereit. Da war eine jüdische Familie in Manchester. Und dann hat Mutti gesagt, du musst uns den Gefallen tun. Denn wenn wir wissen, dass du sicher bist, dann kommen wir auch hinterher. Wir kommen bestimmt noch, ja. Und ich habe gesagt, ich gehe nicht ohne euch. Also meine Eltern haben dann zwei kleine Kisten gepackt. Unter Aufsicht mussten die gepackt werden. Da war ein bisschen Geschirr drin, ein paar Bettlaken, Terrinen und ein Besteck durfte ich haben. Und einen Esslöffel, der mit Lotti beschrieben ist, den muss ich mal eben rausholen. Ich glaube, der ist hier. Das war Geld, den ich mitgebracht habe. Da ist er eingewickelt. Den habe ich rausgeschmuggelt.
Ein Gefühl von Freiheit und eine schlimme Nachricht.
Ich fand das sehr schwer zu verstehen, dass man frei war. Ich weiß, dass einige Leute, als wir auf das Schiff kamen, nicht so viel auf dem Zug nach Holland, aber als wir auf das Schiff kamen, da haben sie gesagt, wir sind frei, wir sind frei. Und da habe ich gesagt, wir haben doch keine Angst mehr. Das war es eben, man hat immer über seine Schulter geguckt. Es war einem so eingedrillt. Man wusste nie, wer dazugehört hat und wie das wohl weitergeht. Und das würde ich keinem Menschen wünschen, dass sie das so erleben sollten. Ich wollte nur, dass meine Eltern auch da waren. Nicht? Das wäre es eben gewesen. Und dann habe ich gehört, eventuell auch nach langer Zeit, wo ich mich sehr gesorgt habe und mich im Bett in den Schlaf geweint habe. Nicht immer. Ich habe meine Mutti so vermisst, besonders. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Man hat das so ausgelöscht nachher, weißt du. Da hat mir jemand, der hieß Keller, der kam aus Bremen. Der hat sich mit mir in Verbindung gesetzt. Und ich habe ihn dann getroffen und er hat mir erzählt, dass er zusammen war mit meinen Eltern in dem Konzentrationslager. Also als sie nach Minsk gekommen sind. Und dass eines Tages hätten sie all die älteren und die nicht gesunden Leute da lassen müssen. Und sie wären irgendwo in ein Feld oder wäre hingegangen. Und als sie zurückkamen, waren die alle tot. Ob sie vergast waren oder ob sie erschossen wurden oder was, das weiß ich nicht. Aber er sagte, da waren deine Eltern dabei.
Der Blick auf die Vergangenheit. Gedanken an Bremen heute.
Bremen ist, wo ich geboren bin und wo ich in der Schule war. Aber England ist meine Heimat. Ich habe doch das meiste von meinem Leben habe ich jetzt in England gelebt. Ich bin jetzt 86 und mit 16 bin ich weg, also 70 Jahre. Ich habe meinen Frieden gemacht damit und besonders, ich habe Leute getroffen, also nicht letzthin, aber vor Jahren, die gesagt haben, nie wieder nach Deutschland. Oder sie sagten, wie kannst du denn nur hingehen wieder? Das können wir nicht verstehen. Und ich habe gesagt, ich habe keinen Nachsinn mehr. Das ist auch heute noch so. Das ist viel besser auf Englisch gesagt. It's a destructive sensation. It doesn't do you any good and it doesn't do anybody any good. So, away.